Deutschlandfunk, Kultur heute.
Grimpf und Mampf, Ächz und Stöhn. So würde man in Entenhausen über die Themen unserer Sendung sprechen. Zu der begrüßt sie Maria Elmenreich. Grimpf, das ist der lautmalerische Titel eines Theaterabends in Köln. Das Chaos um die Schauspielsanierung ist zum Bühnenthema gemacht worden. Mampf, der Künstler Rirkrit Tiravanit lädt im Berliner Gropiusbau zum Essen und zum Miteinander ein. Ächz, die freie Kulturszene in Sachsen, sorgt sich angesichts drastischer Kürzungen um ihre Zukunft und Stöhn. Wir sprechen über eine Konferenz in Hamburg. Die Kulturbranche diskutiert dort die eigene Rolle im Klimaschutz. Witz schlägt Wut um Längen. Diese Weisheit stammt von Sex Pistols-Sänger Johnny Rotten und man scheint sie sich in Köln zu Herzen genommen zu haben. Anlass für Wut gibt es genug. Seit 9 Jahren wartet das Kölner Theaterpublikum auf die Wiedereröffnung von Schauspielhaus und Oper. Doch gerade erst wurde sie zum 3. Mal verschoben, auf unbekannt. Und die Kosten sind mittlerweile auf knapp 1,5 Milliarden Euro geklettert. Doch weil eben Witz Wut um Längen schlägt, nimmt Interims-Schauspielintendant Rafael Sanchez die ganze Tragödie aufs Korn und hat sie in eine sogenannte musikalische Baustelle umgewandelt. Grimpf lautet der Titel dieser Revue. Dorothea Markus war bei der Premiere.
Die Bühne ist eine spektakuläre Baustelle. Viel Bauschutthaufen, ein Müllberg aus Theaterrequisiten, auf dem die Musiker thronen. Ein Kranrumpf, ein Dixi-Klo, eine Abrissrinne, durch die viel Staub rieselt. Und eine sattrosa glitzernde Eröffnungsschleife, die über allem schwebt, aber natürlich niemals durchschnitten wird. Grimpf ist eine quietschbunte Revue gegen die Verzweiflung, ein Trostversuch. Es treten auf ein Dreigestirn wie im Kölner Karneval, Bauarbeiter als Showgirls mit buschigen Federn auf den Helmen, 2 smarte Moderatoren in weißen Anzügen. Es tanzen die Baustellenhütchen und es wird fröhlich gesungen. Manchmal wirkt das wie eine Fernsehgala.
Super Lüftung, super Kühlung,
super Heizung, super Kau,
super Spundwand,
super Bausand,
super Rückstand.
Super Gau,
super rauchfrei,
super Bauch.
Seit nunmehr 12 Jahren befindet sich das Schauspiel Köln im Supergau-Sanierungsdesaster. Es ist zugleich ein Steuerskandal, der das Zeug hat, den Glauben an Kunst und die Gestaltungskraft von Kommunen dauerhaft zu untergraben. Dabei trägt eigentlich eine Bürgerinitiative die Mitschuld. 52.000 Unterschriften gab es einst für den Erhalt des Gebäudes, obwohl zunächst ein Abriss geplant war. Treibende Kraft damals, Intendantin Karin Bayer, die sich dann schnell nach Hamburg absetzte, wo sie als Intendantin des Schauspielhauses gefeiert wird. Und Köln ein Dilemma hinterließ. Die Realität ist noch absurder als jede Fiktion.
Weil es kommt immer wieder vor, dass da plötzlich einer steht und sagt, hallo Leute, wir waren noch nicht dran und das ist schön, dass ihr jetzt die Installationen für Elektrowärme, Kälte, Lüftung, Brandschutz und IT verlegt habt, das Gerüst abgebaut und die Wände staub gesorgt, aber die Sprinkleranlage, die hängt jetzt 5 Zentimeter zu hoch und das geht nicht. Also schön das ganze Gerüst wieder aufgebaut und die niegelnagelneue Decke wieder runtergekloppt. Da ist jetzt alles ein Beispiel, ne? Das ist frei erfunden, das ist nie passiert.
Viele ähnlich triste und groteske Fehler, Einbauten, Rückbauten, Abrisse von Neugebauten hat das Team um Regisseur Rafael Sanchez zusammengetragen. Das Kölsche Dreigestirn reflektiert, dass diese Baustelle eine Art philosophische Installation sei, krasser als Stuttgart 21 und BER. Eine Metapher für das ewige Werden des Menschen. Wie konnte man nur auf den Gedanken kommen, einen billigen 60er-Jahre-Bau auf modern zu trimmen? Interne Querelen der Bauherren werden nachgespielt oder per Video durch die echte Baustelle gefahren. Da wird der ganze Wahnsinn sichtbar. Einfühlsam verkörpert Schauspielerin Anja Lais die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker als tragische Gestalt, die nachts auf einem staubigen Sofa in der Baustelle schläft, verfolgt von den Anzugträgergeistern ihrer dysfunktionalen Verwaltung. Vor dem breitbeinigen Schweizer, dem in seinem Land alles gelingt, flieht sie lieber.
Wie macht ihr das denn eigentlich bei euch in der Schweiz? Oder? Ihr habt zum Beispiel den Gotthard-Basistunnel, oder? Mit 57 Kilometern den längsten Eisenbahntunnel der Welt. Halbes Jahr vorzeitig beendet, fertiggestellt, 100 Millionen unterm Budget. Wie macht ihr das, oder? Wir prüfen eben das Angebot, und zwar richtig. Also, wenn jetzt einer von der Baufirma kommt und sagt, du, ich mach das billiger als der andere, kriegt er erstmal bei mir einen Termin im Büro. dann sag ich so, was sind deine Referenzen, gell, Joe Geili? Und wenn du hier jetzt unterschreibst, dann bist du aber auch einverstanden mit deiner saftigen Konventionalstrafe, falls du nicht ablieferst.
Schade, dass dies so ziemlich der einzig konstruktive Lösungsansatz bleibt. Im alten Kölner Schauspielhaus hatte Elfriede Jelinek mit dem Stück Einsturz das fatale Versagen der Stadtverwaltung bitterböse analysiert. Das bleibt in Grimpf leider aus. Hier wird karnevalesk um das Thema herumgeschunkelt. Sicher ist es gut, die Deutungshoheit über diesen gefühlten Kontrollverlust wiederzuerlangen. Doch leider werden weder die Schuldigen benannt, noch die fatalen Strukturen, die zum Desaster geführt haben. Und so ist es zwar ein amüsanter Abend, doch leider kein Beitrag zur notorischen Krise der deutschen Infrastruktur.
Dorothea Markus über Grimpf, eine musikalische Baustelle am Schauspiel Köln. Partei und Flädlesuppe stehen auf dem Menüplan von Rirkrit Theravanit, die traditionelle Nudelpfanne aus Thailand und die schwäbische Pfannkuchensuppe. Kochen und Essen sind für Theravanit Formen der Kommunikation. Er, der als Sohn eines thailändischen Diplomaten in Buenos Aires geboren wurde, sagt, er komme aus einer Kultur, die sich nicht für Gegenstände, sondern für Beziehungen interessiere. Die Beziehungskunst von Rirkrit Theravanit ist zurzeit im Berliner Gropiusbau zu sehen. Und ich habe darüber mit unserem Kunstkritiker Carsten Probst gesprochen. In einem Interview zum Ausstellungsauftakt hat Theravanit gesagt, ihm gehe es um das Engagement des Publikums. Carsten, wobei darf man mitmachen im Gropiusbau? Beim Spielen, beim Kochen?
Ja, klar. Also Sie können hier zweimal wöchentlich Suppe essen in der Ausstellung. Sie können aber auch Tischtennis spielen oder türkischen Mokka trinken und dabei Ausstellungskataloge wälzen. Sie können ein Schläfchen halten auf sorgsam arrangierten Matratzenlagern, die sich so durch die Ausstellung ziehen, oder in einem voll ausgestatteten Probenraum Schlagzeug oder E-Gitarre spielen, auf einer Bühne im Lichthof ein DJ-Set hinlegen oder Ihre Nachbarschaftsinitiative diskutieren lassen. Insofern ist das jetzt in vielen Teilen eigentlich gar keine richtige Ausstellung, würde ich sagen. Jedenfalls keine, durch die man so hindurchläuft und sich die Dinge dann so anschaut, sondern man soll sich hier lange aufhalten, möglichst zu vielen und alles Mögliche dort unternehmen. Also das Museale soll möglichst in den Hintergrund treten. Das soll ein Ort sein, an dem Sie selbst etwas eigentlich erst beginnen können.
Und über allem steht die Überschrift, das Glück ist nicht immer lustig. Das ist ein Zitat aus Rainer Werner Fassbinders Kultfilm Angst, Essen, Seele auf. Das ist ja die Geschichte eines damals sogenannten Gastarbeiters, der in den 70ern nach Deutschland kommt und Ausgrenzung erfährt. Worauf spielt dieser Titel an? Das Glück ist nicht immer lustig.
Ja, das muss man so ein bisschen um die Ecke denken. Angst, Essen, Seele auf ist ja ein Zitat, nämlich eines arabischen Sprichwortes, das in Fassbinders Film zitiert wird. Genauso wie das Glück, das nicht immer lustig ist. Theravanit nimmt solche Zitate, wie ich meine, zur Verdeutlichung von Grenzsituationen. Also er hat die Kneipentheke hier nachgebaut, an der sich die beiden Protagonistinnen in Fassbinders Film Emmy und Ali kennenlernen. Die Beziehung der beiden stellt schon für sich eine Grenzsituation dar, ebenso wie ihr gesellschaftlicher Status, eine Deutsche aus, man würde sagen, vielleicht eher prekären Lebensverhältnissen, die mit einem gebürtigen Marokkaner eine Beziehung beginnt. Solche Grenzsituationen sind es für Theravanit, die Beziehung und Kommunikation herstellen, gern auch Konflikte. Ein anderes Beispiel ist das Zitat, Freiheit kann man nicht simulieren. Das ist in dieser Ausstellung auch an einer Wand aufgetragen, ein Zitat des polnischen Dichters Stanisław Lech. In einem anderen Raum, das tauchte mal auf Schildern bei einer Demonstration in Berlin kurz nach der Wiedervereinigung auf, entspringt also auch wieder so einer historischen Umbruch- und Grenzsituation, die eben wieder neue Beziehungen und Kommunikation hervorgebracht hat. Das könnte man vielleicht als eine Art Leitmotiv im Werk von Theravanit festmachen, die Auflösung von Kontinuitäten, und so begann auch eigentlich sein Werk in den 1990er Jahren, als er mal zur Eröffnung einer Ausstellung, einer eigenen Ausstellung zu spät kam. Da wurde er für den Caterer gehalten. Die Leute hatten schon alles organisiert ohne ihn. Und er meinte dann, ach, das finde ich ja eigentlich ganz gut, dass die alle ohne mich auskommen. Und das hat er sich sozusagen selbst zu einer Art Regel gemacht.
Diese Kunstform, die Theravanit seit den 90ern und den frühen 2000er Jahren ja prägt, ist ja die sogenannte Relational Aesthetics. Ich übersetze das mal als Beziehungsästhetik. Was genau ist damit gemeint, dieses Grenzsituation und Beziehungen leben?
Ja, in der Summe geht es eigentlich nicht so sehr darum, dass das Publikum bei einem Entertainment eben mitmacht, sozusagen. Das Publikum schafft stattdessen selbst die Situation, ist insofern kein Publikum mehr, sondern es sind, wie man heute vielleicht sagen würde, gleichberechtigte Akteure ohne eine klare vorgegebene Rolle. Und darum geht es bei diesen Relational Aesthetics, um die Auflösung der klassischen Rollen, Künstler hier, Publikum da, Museum hier, restliche Gesellschaft dort. Das ist sozusagen, geht zurück vielleicht, wie wir sagen können, auf die Institution, Kritik der 50er Jahre. Aber die neue Direktorin des Gropius-Bau, Jenny Schlenska, die möchte eben auch eine neue Lebendigkeit im Museum erzeugen, wie sie sagt, das Museum neu aktivieren. Und Rigrid Dhiravanit aktualisiert diesen Gedanken mit seinen Arbeiten, wie ich finde, seit Jahrzehnten sehr einflussreich und vor allem, und das ist ganz wichtig, ohne jede kulturelle Voreingenommenheit.
Carsten Probst, über das Glück ist nicht immer lustig. Die Ausstellung mit Arbeiten von Rigrid Dhiravanit ist bis Mitte Januar im Gropius-Bau in Berlin zu sehen. Weder glücklich noch lustig geht es derzeit in der freien Szene zu. Das komplette Gegenteil ist der Fall. Von Schockstarre bis Empörung reichen die Reaktionen auf die Kürzungen bei den Bundeskulturfonds. Denn auch wenn der Kulturetat im Bundeshaushaltsentwurf leicht steigt, muss die freie Szene wohl mit deutlich weniger auskommen. Beim Fonds Darstellende Künste zum Beispiel wird laut Entwurf von 10,3 Millionen auf 5,6 Millionen Euro gekürzt. Alexander Nette hat sich in Sachsens Kulturszene umgehört. Dort könnte es die Künstlerinnen und Künstler nämlich besonders hart treffen.
Wenn du dann von Seiten der Bundesregierung so einen Schuss in die Kniekehle kriegst, da bin ich sprachlos, bin ich schockiert.
Irina Pauls ist freischaffende Künstlerin. Die Choreografin arbeitet schon seit Jahrzehnten in der Branche, seit 15 Jahren frei. Gerade finalisiert sie ein Projekt, Mehr als Kohle heißt es. Es geht dort um die Überbleibsel des Braunkohleabbaus im Leipziger Raum. Damals wurden ganze Dörfer umgesiedelt. Was dort passiert ist, will sie tänzerisch abbilden. Ein Projekt, das sie nur mit Hilfen des Fonds Darstellende Künste fertigstellen konnte. Bundeshilfen machen bei ihr einen großen Teil aus. Es gab Zeiten, da hat sie Projekte nur so realisieren können.
Ich kann für mich sagen, das ist existenziell, weil eine Kürzung derer Art mein künstlerisches Schaffen beeinflusst. Ich kann ja keine großen Produktionen mehr machen. Also wir brauchen diese Förderung vom Fonds Darstellende Künste, um überhaupt größere Projekte mit mehreren Menschen auf den Weg zu bringen.
Irina Pauls bringt ihre Projekte oft im Loft Leipzig auf die Bühne. Ein Schauspielhaus für die freie Szene. Pauls muss sich für ihre Projekte Fördermittel zusammensuchen. Kofinanzierungen seitens der Kommune, des Landes und des Bundes sind in der Branche üblich. Geschäftsführerin Anne-Kathrin Lessel.
Wenn jetzt so eine Säule dieser Förderung weniger wird und damit für einige und nicht nur wenige, sondern viele Projekte auch wegbricht, dann gibt es natürlich schon eine Lücke. Und wenn ich das jetzt von der sächsischen und Leipziger Perspektive aus sehe, die Förderbudgets, die wir auf kommunaler und auch auf Landesebene haben, sind nie so hoch, dass die auf eine Bundesförderung verzichten könnten.
Und die Stadt Leipzig hat den Verband bereits vorgewarnt.
Uns wurde seitens der Stadt Leipzig vor dem Sommer kommuniziert, dass es höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr zum Status jetzt der Förderung Kürzungen geben wird.
Zu den Bundeskürzungen kommt die Unsicherheit, wie die Kulturförderung des Landes Sachsen in der Zukunft aussehen wird. Die Wahlergebnisse haben die politischen Verhältnisse durcheinandergewirbelt. Wie eine neue Regierung aussehen wird, ist noch völlig offen. Das beunruhigt auch den Landesverband der Freien Theater Sachsen. Josefine Bock aus dem Vorstand.
Es ist eine total unsichere Situation für uns jetzt, weil eben von Landesseite noch gar nicht klar ist, wer wird das eigentlich entscheiden, wie wird der Haushalt aussehen. Und es wird wahrscheinlich sehr, sehr lange dauern, bis dort überhaupt ein Entwurf steht, weil die Regierungsbildung ja schon so lange dauert.
Die Auswirkungen machen sich breit. Es hat Folgen für den Kulturstandort Sachsen, sagt Bock.
Wir rechnen mit Abwanderung. Es gibt auch schon erste KünstlerInnen, die uns signalisiert haben, dass sie weggehen oder die auch tatsächlich schon weggegangen sind aus Sachsen.
Und Loftchefin Anne-Kathrin Lessel sieht ein weiteres Problem für die Veranstalter.
Auch das Thema faire Bezahlung. Man wird wieder sparen an den eigenen Honoraren. Und das ist natürlich in Zeiten, wo wir auch auf einer kulturpolitischen Ebene auch zum Thema faire Vergütung und faire Absicherung von Kunstschaffenden in den darstellenden Künsten und auch in anderen Kunstbranchen sprechen, ist das natürlich nochmal eine größere Herausforderung.
Darüber verhandelt sie derzeit mit dem Kultusministerium. Thema sind Honoraruntergrenzen für die Kulturschaffenden. Doch um eine faire Bezahlung sicherzustellen, bräuchte Anne-Kathrin Lessel eigentlich eine Aufstockung der Mittel. Die Kürzung könnte die ohnehin schon prekäre Situation der freien Künstlerinnen und Künstler weiter verschärfen. Für Leute wie Irene Pauls also. Bei ihr dreht sich das Gedankenkarussell.
Bedenken machen sich breit. Wie verdiene ich überhaupt noch meinen Lebensunterhalt? Ist das überhaupt eine Möglichkeit, voranzukommen, neue Projekte machen zu können, wenn mich gar keiner mehr anstellt, einstellt, mit mir arbeiten kann? Wie geht das weiter? In welcher Situation befinden wir uns jetzt eigentlich?
Irina Pauls bleibt positiv und hofft, dass die Politik die Wichtigkeit der freien Szene in der Kunst erkennt.
Alexander Nette mit Stimmen aus der freien Kulturszene in Sachsen. In Tschechien, Rumänien und Polen stehen ganze Landstriche unter Wasser. Niederösterreich als Bundesland ist zum Katastrophengebiet erklärt worden. Und mittendrin in Wien geht derzeit ein reißender Strom durch die Innenstadt. Vorbei an Museen, Theatern und Opernhäusern. Der Wienfluss, sonst eher ein Rinnsal. Die enormen Regenfälle der vergangenen Tage haben in Mittel- und Osteuropa zu einem gewaltigen Hochwasser geführt. Eine Folge der Klimakrise. Je wärmer die Luft, desto mehr Feuchtigkeit kann sie aufnehmen und umso stärker ist der Regen, der vom Himmel fällt. Welche Rolle spielt die Kultur im Klimaschutz? Genau in diesen Extremwettertagen findet dazu in Hamburg eine Konferenz statt. Mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Kulturinstitutionen, aus Kommunen und aus der Politik. Initiator der Konferenz ist Ralf Weiß vom Netzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Wie wichtig Klimaschutz ist, zeigt sich gerade auf extreme und dramatische Weise mal wieder. Muss da in der Kulturszene überhaupt noch Überzeugungsarbeit geleistet werden?
Unsere Wege, die jetzt die letzten Jahre vor allem auch technische Wege waren, hat eigentlich die Potenziale der Kultur vernachlässigt. Und da ist eigentlich ein Faktor, uns mit einer positiven Nachhaltigkeitsvision in der Kultur weiterzubringen.
Verstehe ich Sie richtig? Die Kulturszene ist voll und ganz auf der Klimaschutzseite und könnte sozusagen zum ausdrücklichen Klimaschützer werden. Sie muss nur erkannt werden.
Ich würde das grundsätzlich bestätigen. In der Tat zählt die Kultur nicht zu den Hauptverursachern, sondern kann in dem Sinne tatsächlich ein dritter Ort, ein dritter Akteur für Lösungen werden. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben in unserer Initiative Culture for Climate Klimapartnerschaften zwischen Kultureinrichtungen und Wirtschaftsunternehmen gestartet. Unter anderem eine Partnerschaft in Schwerin mit dem Mecklenburgischen Staatstheater und dem Energieversorger. Dort hat man einen Energiespeicher, den wir ja für die Energiewende brauchen, schon vor 10 Jahren installiert. Und man nutzt jetzt die Kultur in Anführungszeichen, um das auch kulturell zu hinterlegen und zu verankern, also nicht nur was Technisches zu präsentieren, sondern sozusagen das auch als kulturellen Fortschritt zu beschreiben.
Also die Wirtschaft und die Kultur gehen Partnerschaften ein. Drängt sich mir gleich die Frage auf, wo bleibt die Politik? Ist die nicht erstmal gefragt?
Es ist in der Tat so, gerade im Kulturbereich, der ja in großen Teilen ein öffentlicher Bereich ist, sei es auf kommunaler, auf Landes- oder auf Bundesebene, kommt man natürlich ohne die Politik und ohne die Förderung nicht aus. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir erst seit wenigen Jahren verstärkte Initiativen haben. In der Tat, die Kulturakteure sind motiviert, letztendlich seit 2019. Aber man braucht natürlich, um Maßnahmen zu ergreifen, auch Ressourcen, Kompetenzen und Personal. Und da braucht es die Politik, nicht nur die Kulturpolitik, sondern auch dort, wo Geld sitzt, die Umweltpolitik und auch die Wirtschafts- und Klimapolitik.
Die braucht es also noch, aber lassen Sie uns noch mal konkret werden und genau auf Projekte schauen. Sie haben gerade schon Schwerin angesprochen, Museen gestalten zunehmend ressourcenschonende Ausstellungen, Orchester steigen, wenn irgendwie möglich, von Flug auf Bahnreisen um. Das sind jetzt nur 2 Beispiele fürs Umdenken und fürs andere Handeln in der Kulturszene. Reicht das, an solchen einzelnen kleinen Stellschrauben zu drehen oder wovon träumen Sie im Idealfall?
Ich würde eigentlich sagen, dass wir in diesem Feld Kultur und Klimaschutz jetzt eine erste Phase erlebt haben, wo die Kultur spät ihren eigenen Betrieb, das sind ihre Beispiele mit Flugreisen oder wo man auch den Publikumsverkehr ja möglichst auf öffentliche Verkehrsmittel lenken möchte, aufgreift. In der zweiten Phase gilt tatsächlich die Erkenntnis, wenn wir die Kultur klimaneutral hätten, hätten wir sozusagen für diese Extremwetterereignisse gar nicht viel gewonnen, weil der Fußabdruck der Kultur so klein ist. Deshalb, die nächste Phase geht wirklich darum, die Kraft der Kultur für einen kulturellen Wandel ins Spiel zu bringen. Das hat auch Herr Mayer aus dem Bundesumweltministerium in unserer Diskussion angesprochen.
Also verstehe ich Sie richtig, Kultureinrichtungen sollen ganz explizit Klimaschutz zum Thema machen, in Konzerten, in Ausstellungen, in Theaterstücken. Der erhobene Zeigefinger ist ja doch eigentlich immer eher kontraproduktiv.
Ja, es ist sozusagen insgesamt ist es die gesellschaftliche Tiefenstruktur mit Werten, mit tief verankerten Vorstellungen und Gewohnheiten. Und dort setzt letztendlich die Kultur an, ohne das immer explizit ins Spiel zu bringen, dass man jetzt Klimaschutz betreibt.
Ralf Weiß vom Netzwerk Nachhaltigkeit in Kunst und Kultur über die bundesweite Konferenz für Klimaschutz im Kulturbereich. An diesem Dienstag und Mittwoch findet sie in Hamburg statt. Die Frankfurter Buchmesse naht und damit auch die Verleihung des Deutschen Buchpreises. Heute wurden die Titel der Shortlist bekannt gegeben. Mehr dazu weiß Anna Kohn.
4 Autorinnen und 2 Autoren sind sozusagen auf dem Endspurt zum Deutschen Buchpreis. Nominiert sind Martina Hefter mit Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Maren Kames mit Hasenprosa, Clemens Meyer mit Die Projektoren, Ronja Othmann mit 74 und Markus Thielemann mit Von Norden rollt ein Donner, außerdem Iris Wolf mit Lichtungen. Carsten Huck, Literaturredakteur bei Deutschlandfunk Kultur, zu der Auswahl.
Die Jury hat darauf hingewiesen, dass all diese Autoren und Autorinnen jüngere Geschichte erkunden und erzählerische Grenzen überwinden und einfach sich oder uns die Frage stellen, was kann Erzählen denn überhaupt in dieser Zeit, die so mit Problemen und Krisen belastet ist, was kann Erzählen noch leisten? Wie kann Erzählen Gegenwart, Realitäten abbilden?
Der Deutsche Buchpreis wird am 14. Oktober überreicht, am Tag vor dem Beginn der Frankfurter Buchmesse. Wer dagegen den Friedrich-Luft-Preis bekommt, das steht schon fest. Falk Richter für sein Stück The Silence, in dem Richter seine eigene Familiengeschichte verarbeitet hat. Der Preis wird für die beste Berliner oder Potsdamer Theateraufführung verliehen, von der Berliner Morgenpost und Deutschlandfunk Kultur. Und die Jury wählte Falk Richters Stück nicht weil, sondern obwohl es eh schon sehr erfolgreich war, so Jurymitglied Susanne Burkhardt.
Wir wussten natürlich, dass The Silence schon zu den Mülheimer Theatertagen eingeladen war, dass es beim Theatertreffen war. Dimitri Schad, der Hauptdarsteller des Stücks, ist gerade ausgezeichnet worden als Schauspieler des Jahres. Also dieses Stück hat schon relativ viel Aufmerksamkeit bekommen und sehr viel Lob. Da war das natürlich schwierig zu sagen, wir geben dem jetzt auch nochmal den Preis. Aber es stellte sich heraus, dass wir in den Diskussionen alle immer wieder an diesem Stück hängen blieben und jeder hatte eine eigene Assoziation, eine eigene Geschichte zu dieser Rezeption des Stückes.
Die Auszeichnung ist mit 7.500 Euro dotiert und ist nach dem Theaterkritiker Friedrich Luft benannt. Eine weitere, man muss sagen, Koryphäe aus dem Bereich der klassischen Musik muss ihren Platz räumen. Der Dirigent Jos van Immerseel und das von ihm gegründete belgische Orchester Anima Eterna gehen in Zukunft getrennte Wege. Anima Eterna teilte mit, dass es die Zusammenarbeit mit van Immerseel aufgrund von anhaltend aggressivem Verhalten und regelmäßigen Verstößen gegen seine vertraglichen Verpflichtungen beende. Van Immerseel hatte sich bereits seit einigen Jahren von seiner Position als Chefdirigent zurückgezogen, nun also ein deutliches Ende. Nach vielen Diskussionen wird der Dokumentarfilm Russen im Krieg jetzt doch auf dem Internationalen Filmfestival in Toronto gezeigt. Im Film werden russische Soldaten an der Front mehrere Monate lang begleitet. Kritik kam unter anderem von der ukrainischen Botschafterin in Kanada, die dem Festival vorwarf, als Plattform für russische Propaganda zu dienen. Die Organisatoren des Films hatten die Vorführung erst wegen signifikanter Bedrohungen abgesagt. Museen haben einen guten Ruf in Deutschland. Das hat eine neue repräsentative Umfrage des Deutschen Museumsbundes ergeben. 3/4 der Befragten finden Museen einladend und freundlich. 80% halten die Kultureinrichtungen für vertrauenswürdig und zuverlässig. Außerdem geht jeder Dritte laut Umfrage wenigstens einmal im Jahr ins Museum, und zwar durch alle Altersklassen ab 18 Jahren hindurch. Danach haben auch rund 2/3 das Gefühl, etwas gelernt zu haben. Und viele finden auch, dass Museen dabei helfen, die Gesellschaft besser zu verstehen. Allerdings etwas mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die Eintrittspreise zu hoch sind. Die Umfrage soll künftig regelmäßig wiederholt werden. In diesem Jahr wurden im April mehr als 3.600 Menschen ab 18 Jahren befragt.
Anna Kohn mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Friedrich Merz heißt der Kanzlerkandidat der Union. Näheres dazu erfahren Sie in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.